In Berlin bricht die Ampel, in Sachsen ist die Brombeere Matsch und einen Tag zuvor hatte man in Sachsen eine rechtsextreme Terrorgruppe ausgehoben. Da fragt man sich doch, was ist in diesem Land los, und wir sind gar nicht dazu gekommen, das nur hinreichend in einem Podcast letzte Woche darzustellen, weil wir schlicht mit anderen Dingen beschäftigt waren. Umso mehr lohnt jetzt in diesem Krisenpodcast ein Blick zurück im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen, schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Nicht im guten alten Zwei-Wochen-Takt im Podcast Zwischenrufe, aber dafür gibt es einfach zu viel zu erzählen und zu viel zu besprechen und zu viel zu tun. Wir befinden uns in der Folge 102 und wie immer mir gegenüber sitzt Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag, und ich bin Johanna Spiering. Ja, es ist einiges los. Ich würde vorschlagen, wir bleiben vorerst bei Sachsen und besprechen, was da so passiert ist, und gehen dann vielleicht zum Schluss nochmal auf die Bundesebene. Mhm. Auf sächsischer Ebene fangen wir vielleicht damit an, dass 8 mutmaßliche Rechtsterroristen in Sachsen und Polen festgenommen wurden. Die sogenannten sächsischen Separatisten. Was ist denn da passiert?
Ja, es ist fast schon wieder verloren gegangen, die Informationen, aber es fließen ja weiter, sickern weiter viele Informationen. Der Generalbundesanwalt hat am 5.11., also einen Tag bevor die Ampel brach, am 6.11., einen quasi terrorverdächtige Zahl von nicht unerheblicher Größe in Sachsen, Polen und ich glaube auch sogar in Österreich verhaften lassen. Eine zweistellige Zahl von Menschen, von denen 8 dann auch in Untersuchungshaft genommen wurden, sollen geplant haben, sich auf den Tag X vorzubereiten, eine ja beliebte Chiffre im Rechtsextremismus, und an diesem Tag möglicherweise wie es so schön heißt, dem Verlust der staatlichen Ordnung, dann mit Gewalt quasi eine nationalsozialistische Ideologie durchzusetzen, dabei auch ethnische Säuberung durchzuführen. Dafür hatten die offenbar auch schon nicht nur Waffen und Schutzbewaffnung, also beispielsweise auch Gasmasken erworben, sondern offenbar auch schon Häuserkampf trainiert und dergleichen mehr. Und die bilden dann zusammen eine terroristische Vereinigung. Und die hat man dann offenbar, nachdem man sie schon etwas länger auf dem Schirm hatte, am 5.11. ausgehoben. Der quasi Generalbundesanwalt hat entsprechend dann das Ermittlungsverfahren entsprechend aufgenommen und zumindest 8 Personen sind auch dann dem Ermittlungsrichter beim BGH vorgeführt worden, zwecks der Untersuchungshaftsanordnung. Ja, da könnte man sagen, willkommen in Sachsen, und in der Tat ist das nicht nur sehr besorgniserregend, weil es die nächste Terrorgruppe ist, die in diesem Bereich Chiffre Tag X operiert. Wir hatten das ja schon bei der Gruppe Reuss, die ja auch quasi genau in einem solchen Moment, wenn irgendein externales Ereignis passiert, dann am nächsten Tag oder am selben Tag versuchen wollten, mit Gewalt die staatliche Ordnung zu beseitigen. Und mal wieder ist es nicht nur Sachsen, das ist das eine Problem, sondern mal wieder sind es offenkundig eine Reihe von Verbindungen in die AfD, die uns nun zunehmend auch stutzig machen sollten, beziehungsweise mit großer Sorge erfüllen sollten, was die Verknüpfung zwischen AfD und Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus angeht.
Ja, genau. Es gab ja 2 Vorkommnisse. Das eine, dass sich Kretschmer, der Ministerpräsident, mit Jörg Orban getroffen hat und die AfD aber dann offiziell alle Verbindungen ausgeschlossen hat. Aber in dieser Gruppierung war ja ein AfD-Stadtrat aus Grimma dabei.
Nun, das mit dem MP handeln wir mal ganz schnell ab, weil da ist schon viel gesagt worden. Wenn man an einem Tag, wo eine rechtsextreme Terrorgruppe ausgehoben wird, und klar ist zu diesem Zeitpunkt, es sind mindestens 2 AfDler dabei, die Fähigkeit nicht besitzt, zu entscheiden, dass es zwar immer ein schlechter Zeitpunkt ist, sich mit Anführern von Neonazis zu treffen, aber nun der denkbar schlechteste Zeitpunkt ist, das an diesem Tag zu tun, dann hat man jedweden Anstand und jede Verantwortung in diesem Land wirklich verloren, und das als Ministerpräsident. Ich schäme mich für einen solchen Ministerpräsidenten, der diese mangelnde intellektuelle Gabe besitzt, nicht zu erkennen, dass dieses Treffen an diesem Tag noch quasi der Türöffner, das Händereichen an eine Gruppierung ist, die offensichtlich Terroristen in den eigenen Reihen hat. Wie tief ist man eigentlich in der demokratischen Kultur in diesem Land gesunken? Zu dem anderen, und das ist eigentlich das viel größere Problem, es ist offenkundig, es gibt immer mehr Verbindungen zwischen der rechtsextremistischen Szene und der AfD. Das vermag zunächst erstmal gar nicht so zu überraschen, weil die AfD ja selbst eine rechtsextreme Partei ist. Aber es ist immer mehr auch der gewaltbereite Rechtsextremismus, ist der Rechtsterrorismus, in dem hier diese Verbindungen existieren. Und das ist natürlich mit erheblicher Sorge zu betrachten. Zwei der genannten Personen waren offenbar, und auch festgenommenen Personen waren offenbar auch Mitarbeiter von Abgeordneten der AfD. Also die hätten theoretisch sogar Hausausweise haben können, hatten sie im konkreten Fall nicht, aber hätten dann möglicherweise in den Landtag gekonnt. All das sind Punkte, die doch zeigen, welche Gefahr auch mittlerweile in diesem wabernden Dunst von Rechtsextremismus in der AfD, von rechtsterroristischen Gruppierungen hier entsteht. Und es wird immer deutlicher, das waren führende Köpfe dieser AfD-Vertreter, insbesondere der Stadtrat in Grimma scheint ja so etwas wie auch der Kopf dieser Gruppe mit gewesen zu sein. Und damit ist klar, dass die AfD immer mehr zum parlamentarischen Arm des Rechtsterrorismus in diesem Land wird und sich dann ja halbherzig davon distanziert. Man will die jetzt ausschließen. Naja, als wäre das Problem damit gelöst, dass man die ausschließt. Nein, es ist meines Erachtens ein Indikator, dass jetzt tatsächlich auch für mich immer mehr die Frage eintritt, ob natürlich das auch alles Material, Mosaikstücke sind, die natürlich immer mehr in eine Prüfung einbezogen werden, wie man mit der AfD auch weiter umgeht.
Ja, da können wir vielleicht ganz kurz auf Bundesebene switchen. Da wurde ja jetzt ein Antrag für das AfD-Verbot eingereicht. Wie stehst du dazu?
Na, meine Position ist ja dazu hinreichend bekannt. Die habe ich in mehreren Podcasts ja auch vorgetragen. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir immer mehr Mosaiksteine haben, dass zumindest eine Materialsammlung immer notwendiger ist, auf der dann gutachterlich durch entsprechende versierte Juristinnen und Juristen, die es in diesem Bereich gibt, wirklich dann auch mal eine rechtliche Beurteilung stattfinden kann, ob das Erfolgsaussichten birgt, ein solches Verbotsverfahren. Das ist meines Erachtens der vorzugswürdige Weg und das ist aber auch intern durchaus klar, dass es da auch unterschiedliche Vorstellungen zu gibt. Das ist bei diesem Thema allerdings auch nicht dramatisch. Allerdings bin ich jetzt mal davon aus, dass das Thema sich erstmal durch die Auflösung des Bundestages, die in Rede steht, ja sowieso weitgehend erledigen dürfte. Zwar ist der Antrag jetzt eingereicht, aber ich glaube, wenn ich richtig rechne, sind die Chancen, dass der am Ende zur Abstimmung kommt, gar nicht so hoch.
Okay, gut, dann gehen wir erstmal zurück nach Sachsen. Was kann der Landtag denn jetzt in diesem Fall dieser Gruppe tun?
Ja, tatsächlich begleiten, das klingt so niedlich, natürlich das Ganze, aber es ist nicht ganz einfach. Zum einen, wir hatten schon mal ja so eine Terrorgruppensituation in Sachsen, das war die Terrorgruppe Freital, die ja also hauptsächlich in Sachsen ihren Handlungsraum hatte. Und damals hatten wir sehr viele Sitzungen des Innenausschusses und auch des Rechtsausschusses, um zu klären, gab es dort möglicherweise Behördenversagen im Vorfeld, hat man dort Dinge nicht gesehen, wie tief ist diese Szene verankert? Das ist immer etwas schwierig, weil das ist ein Verfahren, das hat der Generalbundesanwalt zu führen. Das muss er auch führen, weil Verfahren wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung werden grundsätzlich durch den Generalbundesanwalt geführt. Und damit sind es nicht mehr sächsische Behörden, die eigenständig handeln, sondern nur im Auftrag des Generalbundesanwalts. Und der Generalbundesanwalt ist dem Landtag gegenüber nicht rechenschaftspflichtig. Der ist nur gegenüber dem Bundestag rechenschaftspflichtig. Und das macht dann immer so eine Aufklärung immer etwas schwierig, weil du bist quasi letztendlich vom den Einschätzungen des Generalbundesanwalts abhängig, ob er dich überhaupt mit Informationen als Landtag versorgen will. Da hat sich zwar durchaus immer eine Offenheit ergeben, aber das macht die Sache nicht einfach. Zum anderen, wir haben momentan keine Fachausschüsse im Landtag. Das heißt, eine Sondersitzung des Innenausschusses kann ja schon mal keiner beantragen, um über das Thema zu reden. Und auch reguläre Sitzungen des Innenausschusses haben wir nicht, weil das liegt an der fehlenden Regierung. Diese Fachausschüsse gibt es in der Regel erst, wenn es eine Regierung gibt. Klammer auf, darüber müsste man vielleicht tatsächlich mal nachdenken, ob man als Parlament so stark von der Regierungsbildung abhängt sein sollte. Und auch das Übergangskonstrukt, nämlich die Bildung eines Hauptausschusses als mögliches Übergangsinstrument, was sie auch geschaffen haben, der ist für sowas nicht zuständig. Er kann sich nicht selbst mit Themen befassen, sondern nur mit Dingen, die ihm überwiesen wurden aus dem Plenum beziehungsweise durch die Staatsregierung zur Behandlung. Und dazu gehören solche klassischen Selbstbefassungsthemen, wir möchten jetzt mal über ein Thema reden und uns mit den Sicherheitsbehörden austauschen, eben nicht. Das macht momentan die parlamentarische Aufarbeitung sehr schwer. Was aufgearbeitet werden kann, ist, was der Sächsische Verfassungsschutz da für eine Rolle gespielt hat. Das ist allerdings Zuständigkeit der Parlamentarischen Kontrollkommission, also des Geheimdienstkontrollgremiums. Und da ist es insoweit ein bisschen schwierig, weil das tagt klassisch geheim. Also da darf man auch nichts erzählen. Ich bin ja Mitglied dieses Gremiums und muss ja immer auch bei vielen Dingen, die ich im Podcast sage, immer dreimal überlegen, ob ich jetzt möglicherweise was gesagt habe, was ich nicht öffentlich sagen darf. Man muss quasi sein Hirn danach wieder ausschalten oder einschalten, je nachdem. Und das ist tatsächlich eine schwierige Konstellation jetzt zur Aufarbeitung. Aber ich gehe davon aus, dass uns das weiter beschäftigen wird. Auch so weit, dass vielleicht dann doch mal eine Regierung, welche auch immer hier in diesem Land da ist und wir Fachausschüsse haben. Denn es wird ja immer deutlicher, dass die Verknüpfung noch in ganz andere Richtung geht. Jetzt ist seit paar Tagen in Rede stehend, dass der ehemalige Finanzsenator zu Berlin offenbar den Protagonisten dieser Gruppierung einen Kredit gegeben haben sollte, wollte und dann mit die in Grimma offenbar ein Haus erwerben und wo auch schon möglicherweise schon auch der Grundbuchantrag entsprechend vorlag. Und das sind ja schon alles Entwicklungen. Frage, das ist schon interessant, was jetzt hier möglicherweise auch diese Rechtsaußenakteure der CDU für eine Rolle in der Verknüpfung spielen. Da kann man ja nur hoffen, dass das ein Einzelfall ist, was Herrn Kurt da betrifft, der ja offenbar schon mehrere Projekte mit Bezügen zur rechtsextremen Szene finanziert hat. Also da entwickeln sich gerade noch Querverbindungen, die sind sehr, sehr relevant und wir werden natürlich das auch entsprechend begleiten. Momentan haben wir keine Anhaltspunkte, dass die sächsische Sicherheitsbehörden akut irgendwas falsch gemacht haben. Das liegt aber auch daran, dass das weitgehend vom Bund geführt wurde, das Ganze. Also das muss man sich ja vorstellen, dass dann im Wesentlichen, wenn der GBA sowas macht, dann wird das BKA und das Bundesamt für Verfassungsschutz im Wesentlichen damit beschäftigt. Dann werden die Länder natürlich um Amtshilfe ersucht. Aber das ist natürlich schon eine etwas schwierige Sache. Und damit werden wir, glaube ich, die nächsten Monate auch noch zu tun haben.
Gut, dann halten wir euch damit auf dem Laufenden, sobald wir Neuigkeiten haben. Und bleiben in Sachsen. Die Brombeere ist zerbrochen. In der letzten Folge, die wir nicht veröffentlicht haben, haben wir uns sehr viel Mühe darüber gegeben, Szenarien für die nächsten Wochen und Monaten zu schreiben, wie es denn weitergehen könnte.
Ja, man muss ja vielleicht noch sagen, wir haben diesen Podcast am Mittwochmorgen aufgenommen und dachten uns, naja, jetzt erzählen wir mal so ein bisschen, was jetzt, ne, wie so eine Regierungsbildung so abläuft und dass die alle total lahmarschig gerade unterwegs sind in dieser Brombeer-Verhandlung und wir alle schon weiter waren. Und dann sitze ich mittags in einem schönen Termin, Vorstellung des Leitbilds der Polizei, etwas, was mir sehr am Herzen liegt, wo ich auch im Koalitionsvertrag für gekämpft habe, dass es komme. Und dann musste ich da aus dieser Veranstaltung eher raus, weil es hieß, die Brombeere ist Matsch. Ja, und plötzlich standen wir in einer bizarren Pressekonferenz von Sabine Zimmermann und Professor Scheibe, die da irgendwie versuchten zu erklären, warum es jetzt hier nicht weitergehen kann.
Ja, es kann aus verschiedenen Gründen offenbar nicht weitergehen und deswegen meine Frage jetzt erneut, was ist denn jetzt das Szenario für die nächsten Tage und Wochen? Was
naja,
passiert da gerade?
Jetzt, während wir hier sitzen und wahrscheinlich ist das dann auch schon wieder nicht aktuell, was wir erzählen, ist offensichtlich der Plan, dass die CDU mit der SPD über die Bildung einer Minderheitsregierung verhandeln will. Das hatte der MP eigentlich immer ausgeschlossen. Er wollte ja eine stabile Regierung in diesem Land. Das ist es offenbar aus seiner Sicht eine Minderheitsregierung. Das ist schon ein bisschen bizarr. Aber gut, das sollen sie mal versuchen. Und ja, wir wissen jetzt nicht, was da rauskommt. Ne? Am Ende ist es aber so, eine Regierung kann ich nur bilden, wenn ich eine hinreichende Zahl an Stimmen hinter mir habe, um einen Ministerpräsidenten in welchem Wahlgang auch immer zu wählen. Und das ist tatsächlich eine Situation, wo ich jetzt gespannt bin, wie die das hinbekommen. Das ist allerdings jetzt nicht unsere Aufgabe, das als Grüne hier irgendwie zu unterstützen. Das ganze Schlamassel hier hat der Ministerpräsident angerichtet mit seinem Wahlkampf. Ja, offenbar jetzt auch wieder mit der Festlegung, er will den Grünen gar nicht darüber sprechen. Man hätte ja auch darüber reden können, ob man nicht sagt, dann machen wir Kenia als Minderheitsregierung weiter. Das hat er alles nicht getan. Es ist jetzt seine Aufgabe zu erklären, wie man aus diesem Schlamassel rauskommt. Und wir warten auf Signale. Es ist jetzt nicht unsere Rolle und auch nicht unsere Aufgabe, jetzt proaktiv zu sagen, wie wir uns das vorstellen, sondern der Ball liegt bei der CDU, beim Ministerpräsidenten. Und dann sind wir gespannt, was rauskommt.
Was bedeutet es denn konkret, die Minderheitsregierung für Sachsen dann zu haben? Also müssen sie dann für jedes Vorhaben immer wieder neue Leute überzeugen?
Also tatsächlich ist das parlamentarisches Neuland, das muss man sagen. Zwar hat die Ampel im Bund jetzt kurzfristig die gleiche Konstellation, also die Fußgängerampel, wie sie jetzt heißt, also ohne Gelb, finde ich eine lustige Idee. Aber tatsächlich als Regelfall haben wir das in Deutschland so, glaube ich, zumindest in den letzten Jahrzehnten nicht gehabt. Wenn es Minderheitsregierungen gab, dann gab es die unter einer Duldung oder Tolerierung einer dritten Partei oder Fraktion. Das ist zum einen das berühmte Magdeburger Modell der Regierung in Sachsen-Anhalt in den frühen 90ern. Das ist zum anderen dann die geplante Minderheitsregierung in Hessen in den späten Nullerjahren, da sollte Rot-Grün von der Linken toleriert werden. Da gibt es ein schönes Buch, in Anführungsstrichen schön, dass die vier über diejenigen, die das dann haben zum Platzen bringen lassen, weil sie gesagt haben, sie wären unter den Bedingungen für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, sie wären unter diesen Bedingungen die damalige Kandidatin für das Amt des Ministerpräsidenten Andrea Ypsilanti nicht wählen, weil sie das Kooperieren mit der Linken für einen Verrat halten und das sei im Wahlkampf immer ausgeschlossen. Klammer auf, das war ja immer meine Befürchtung, dass an sowas hier die Brombeere scheitert. Deswegen haben wir schon in quasi Klassensatzstärke dieses Buch bestellt. Naja, jetzt ist es anders gescheitert. Buch haben wir immer noch, also wer noch eins braucht, ich habe hier noch ein paar, ich wollte es noch ein paar CDUler verschenken. Nein, und das Dritte ist, dass es in Nordrhein-Westfalen die Situation gab, dass dort eine auch rot-grüne Regierung, ich glaube von 2010 bis 2012, wenn ich mich recht entsinne, entsprechend durch die Linke auch mit dauerhaft toleriert werden. Toleriert heißt, du stimmst eigentlich nahezu allem zu, was da von Regierungsseite kommt, was auch im Plenum ist, wenn es jetzt nicht vollkommen gegen deine quasi Überzeugung ist und stabilisierst somit diese Regierung, dass sie eine parlamentarische Mehrheit hat. Nicht ganz richtig sind meine Aussagen, dass es das in den letzten 10 Jahren nicht gab. Es gab das in Thüringen, aber da war es nun absolut nicht gewollt. Da hatte man sich ja zunächst auch auf so einen Stabilitätsmechanismus verständigt und wollte dann in einem geordneten Verfahren Neuwahlen herbeiführen. Das scheiterte dann ja, wie Mario Vogt eines Tages ja auch zugab, unter anderem an Abweichlern in der CDU, die plötzlich keine Neuwahlen mehr hatten, weil die Angst um ihre Mandate, Neuwahlen mehr wollten, weil sie Angst um ihre Mandate hatten. Das war also nicht geplant. Und jetzt laufen wir in eine geplante Minderheitsregierung, offenkundig aus Sicht der CDU ohne feste Duldung hinein. Das ist heikel, gleich aus 3 Gründen. Zum einen, das ist natürlich das Scheunentor zur Regierungsbeteiligung indirekt der AfD, weil natürlich kann man dann auch versuchen, die Mehrheiten, die man braucht, mit der AfD herbeizuführen. Man hat sonst eben keine. Zum anderen ist mir unklar, woher die Stimmen für die Wahl des Ministerpräsidenten kommen sollen. Auch das ist ja eine interessante Frage. Er braucht ja zumindest im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen, die er nicht hat, weil sonst wäre es ja keine Minderheitsregierung. Und im zweiten Wahlgang ist es dann die relative Mehrheit, die benötigt wird. Auch das muss man mir erstmal erklären, wo die Stimmen herkommen sollen. Wir sehen uns jetzt hier auch nicht in der Lage, die notwendigerweise organisieren zu müssen. Und das Dritte ist, und das ist das, wie schön, das sind die kurzfristigen Auswirkungen. Die langfristigen heißt, jedes Gesetz, das die Regierung einbringt, jeden Antrag, den eine Regierungsfraktion einbringt, hat erstmal keine Mehrheit. Das heißt, du kannst dir nicht sicher sein, dass am Ende dieses Gesetz, was du einbringst, überhaupt das Licht der Welt erblickt, weil es im Parlament keine Mehrheit gibt. Das ist eine Art quasi Urzustand des Parlamentarismus. Nach dem Motto, mal gucken, was wir am Ende für eine Mehrheit kriegen. Das wird gern romantisiert. Das sei so der eigentliche Sinn des Parlamentarismus und da müsste man im Diskurs und quasi so delaborierend miteinander Kompromisse finden.
Dann geht es wieder wirklich um Inhalte.
Ja, ja. Ich halte das für das ist eine Hyperromantisierung von Minderheitsregierungen. Faktisch ist das ein Sack voll Arbeit, der da jeden Tag vor dir steht, weil dafür ist das deutsche parlamentarische System gar nicht ausgelegt. Das lebt von dem Grundsatz, es gibt eine stabile Mehrheit und Punkt. Und dann finden die Verhandlungen über Inhalte in den Mehrheiten statt und quasi alles andere ist Austausch mit der quasi von Überzeugungen und von Positionen in einer bestimmten Arena, sei es dem Ausschuss oder eben dem Plenum. Aber da geht es nur darum zu erklären, was man will und was man nicht will, nicht, dass man tatsächlich was ändert. Diese Romantisierung geht mir jetzt schon ehrlich gesagt gegen den Strich, weil das wird so nicht funktionieren. Es ist dann alles quasi der gesunde Menschenverstand und dann könnte man ja endlich mal kluge Politik für dieses Land machen. Nee, im Wesentlichen heißt das Stillstand, weil die entscheidende Frage ist nämlich bei einer Minderheitsregierung, wenn sie keinen Mechanismus findet, um sich Mehrheiten irgendwie auch verfahrensmäßig zu sichern, also quasi Verfahren zu etablieren, wie man zu Mehrheiten kommt, dann wird das Stillstand. Dann kriegen die ja kein einziges Gesetz durch, die kriegen nicht mal einen Haushalt durch, ja, der entsprechende Mehrheiten braucht. Oder man muss zu einer vollkommen neuen Parlamentskultur kommen, auf die dieses Land gar nicht vorbereitet ist, auf den auch diese CDU nicht vorbereitet ist. Die kommen noch bis 2004 aus absoluten Mehrheiten in diesem Land. Für die war schon ein Schock, 2004 eine Koalitionsregierung zu müssen. Das haben die schon eigentlich bis heute nicht so richtig verkraftet. Die halten sich auch immer noch so, als wären sie teilweise Alleinregierung in diesem Land. Und jetzt müssen die quasi noch aus dieser Logik, nachdem sie das offenbar nach der vierten Legislatur in Folge verstanden haben, müssen die jetzt noch in eine Situation, wo klar ist, die haben jetzt nicht mal in einer Koalition, die sie eingehen. Also sie gehen ja möglicherweise mit der SPD eine Koalition in der Minderheit ein. Also wie das funktionieren soll, mir fehlt gerade die Vorstellung. Das wird sehr viel Arbeit. Es sei denn, man will wirklich totalen Stillstand. Dann geht hier kein einziges Gesetz durch. Dann, das ist quasi Thüringen in der Endphase. Und Sachsen war ja immer stolz darauf, dass man nicht Thüringen ist in dieser Frage. Also das wird tatsächlich sehr, sehr kompliziert. Und bei solchen Minderheitsregierungen ist immer der Haushalt das Entscheidende. Wenn der Haushalt nicht zustande kommt, dann ist ganz schnell Schluss damit. Interessant, und darauf möchte ich immer hinweisen, ist allerdings, dass wir in einer Situation immer sagen müssen, dass gewisse Überlegungen nicht so einfach funktionieren. Was so in Annahmen geht, naja, wenn der Haushalt dann nicht zustande kommt oder wenn das und das nicht kommt, dann gibt es halt dann die Entscheidung für Neuwahlen. So einfach ist das nämlich nicht. Der sächsische Verfassungsgeber, also die Mütter und Väter der sächsischen Verfassung waren, glaube ich, nur im Wesentlichen nur Väter, die haben sich, und darüber kann man streiten, für eine sehr starke Stabilität eines einmal gewählten Ministerpräsidenten entschieden und damit auch der Regierung, weil die Regierung ist der Ministerpräsident. Zum einen, sowas wie eine Vertrauensfrage kennen wir in der sächsischen Verfassung nicht. Das heißt, damit könnte man übrigens gerade in einer Minderheitskonstellation sehr viel notwendige Mehrheiten sichern, indem man bei entscheidenden Abstimmungen, wie es beispielsweise im Haushalt, sagt, man verknüpft diese Abstimmung mit einer Vertrauensfrage. Das heißt, in dem Moment, wo die Abstimmung schief geht, hat der Ministerpräsident das Vertrauen des Landtages verloren, und wenn dann binnen einer Frist von x Tagen nicht ein neuer Ministerpräsident gewählt ist, also das ist übrigens die echte Anwendung der Vertrauensfrage, nicht die falsche, kommen wir ja gleich noch zu, um zu Neuwahlen zu kommen, dann wird der Landtag aufgelöst. Damit kann man disziplinieren. Sowas haben wir nicht. In Minderheitsregierung wäre es notwendig gewesen. Ich meine jetzt hier aus meinem Herzen keine Mördergrube. Das ist, glaube ich, was ich erzählen kann, obwohl wir immer gesagt haben, wir bleiben bei Vertraulichkeit. Aber die CDU hat sich da ja auch nie dran gehalten so richtig und auch immer erzählt, was sie alles verhindert hat. Dann erzähle ich jetzt mal, was die CDU verhindert hat, nämlich bei den Verhandlungen über eine mögliche Verfassungsänderung. Die sind gescheitert in der letzten Legislatur. Aber in diesen Verhandlungen haben wir als Grüne gesagt, wir müssen über die Frage der Etablierung einer Vertrauensfrage in der sächsischen Verfassung nachdenken. Wollte die CDU die Zitat, brauchen wir nicht. Naja, manchmal wäre man schlauer gewesen. Vielleicht hätte das auch dazu geführt. Naja, aber die ist ja an anderen Gründen gescheitert. Aber ich glaube, für eine Minderheitsregierung wäre die sogar ideal gewesen. Also das fällt weg. So, das heißt, der Ministerpräsident einmal im Amt und jetzt hat er keine Mehrheit. Die hat er so oder so nicht. Dann wird es halt schwierig. Dann kannst du durch Rücktritt des Ministerpräsidenten eine Landtagsauflösung herbeiführen. Allerdings nur, wenn dann binnen einer bestimmten Frist kein neuer Ministerpräsident gewählt wird. Oder der Landtag muss sich selbst auflösen mit einer Zweidrittelmehrheit. Das kann aber beispielsweise alleine schon die AfD und ein weiterer Abgeordneter blockieren, weil sie sagen, nö, ist doch viel schöner, wir gucken uns das Spielchen jetzt hier noch ein paar Jahre an. Ja, und den Ministerpräsidenten selbst kriegt man übrigens nur das konstruktive Misstrauensvotum so weg. Das haben wir in der sächsischen Verfassung allerdings nur mit absoluter Mehrheit. Und zwar ausschließlich mit absoluter Mehrheit. Das heißt, auch ein im zweiten Wahlgang mit relativer Mehrheit gewählter Ministerpräsident kann nur durch die Mehrheit der Mitglieder des Hauses ersetzt werden. Auch eine spannende verfassungsrechtliche Konstellation. Also diese starke Stabilität des Ministerpräsidenten führt dazu, dass solche Überlegungen, wir gucken mal, wie weit wir kommen, tatsächlich auch gar nicht so einfach sind. Sondern wenn der einmal im Amt ist, ist diese Regierung im Amt, und dann geht die sächsische Verfassung auch von einer hohen Stabilität dieser Regierung aus. Ja, und wenn man dann aber gleichzeitig keinen Mechanismus gefunden hat, hier irgendwie Mehrheiten zu organisieren, jenseits der AfD, was für mich übrigens eine Selbstverständlichkeit ist, wenn die CDU diese Frage nicht zumacht, dann brauchen wir hier auch über gar nichts reden, ja? Dann wird das echt schwierig. Und da muss die CDU mal ein paar alte Dinge über Bord werfen, weil dann werden sie auch mit den Linken reden müssen. Dann werden sie, vielleicht weiß ich, wenn sie nicht mit BSW, die haben ja aber eher so eine Art Totalopposition jetzt angekündigt, nachdem sie aus der Brombeere ausgetreten sind. Also das wären herausfordernde, spannende Zeiten. Ich glaube, für dieses Land wird es eine Riesenherausforderung. Und es ist jetzt wirklich, letztendlich ist es die Endfolge des Wahlkampfs eines MPs, der nicht begriffen hat, wie man Stabilität mit CDU-Wahlergebnissen verwechseln kann. Und am Ende ist das jetzt genau das, was er im Wahlkampf herbeigeredet hat, ist gekommen. Er hat statt Stabilität das Höchstmaß an Instabilität gewonnen. Und die Suppe muss er jetzt auslöffeln.
Gut, dann werden wir auch das weiter beobachten und kommen direkt. Wir hatten das letzte Mal noch ganz kurz über diesen Haushalt gesprochen, wie problematisch das ist und was es da für Fristen gibt. Nur ganz kurz, auch diese Minderheitsregierung hat ja Fristen, bis wann der MP gewählt werden muss. Diese ist am 1. Februar, richtig?
Ja. Gut. Der 1. Februar, da bin ich auch der festen Überzeugung, da steht in der Presse mitunter der 3. Februar. Es ist der 1. Februar, da bin ich auch nicht von wegzukriegen. Da können wir jetzt ein verfassungsrechtliches Proseminar drüber führen. Aber das, also die Leute, die meinen, es sei der 3. Februar, die sagen, das liegt daran, dass der 1. Februar nicht auf einen Wochentag fällt und deswegen würde dann der 3. Februar rauskommen. Da wird eine Regelung des BGB analog angewendet, die angeblich hier einschlägig sein. Ich halte das für Quatsch. Die Fristen der Verfassung sind starre Fristen und die Regelungen, die man da im BGB erweitert, die gehen davon aus, dass man beispielsweise gegenüber Behörden Erklärung abgeben kann. Ja, wenn die Behörde sonntags zu hat, geht das halt nicht. Deswegen fällt das dann auf den nächsten Tag. Nee, so leicht wird das nicht funktionieren. Der Landtag kann auch Sonntag tagen. Von daher wird es mit Ablauf des 1. Februars keinen Ministerpräsidenten in welchem Wahlgang auch immer gewählt geben. Dann tritt automatisch der Mechanismus an, dass dann binnen von 60 Tagen an einem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag Neuwahlen durchzuführen sind.
Gut, dann ist die Fristfrage geklärt und dann bleiben wir gleich bei Fristfragen und gehen zum Bund. Da gibt es ja jetzt auch einige Fristen.
Ja.
Und es gibt eine große Diskussion über diese Vertrauensfrage. Kannst du vielleicht ganz kurz einordnen, was diese Vertrauensfrage überhaupt ist und welche Verfassung wie dazu steht und was da gerade passiert?
Naja, die Vertrauensfrage selbst ist eigentlich ein Instrument, das man etabliert hat in den Verfassungen, nicht nur, das kennen wir tatsächlich nicht nur in der deutschen Verfassung, aber wir kennen es eben hier in Deutschland speziell im Grundgesetz, aber auch in einigen Ländern, das eigentlich dazu dient, dass der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin sich in schwierigen Abstimmungen eine parlamentarische Mehrheit sichern kann. Der Grundgedanke der Vertrauensfrage ist, dass der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin das Parlament fragen kann, ob es noch hinter ihm steht und damit eine Abstimmung über seine quasi Amtsführung und über das Vertrauen, deswegen heißt die Vertrauensfrage, in die Regierung herbeiführt. Und der Grundgedanke ist eigentlich eine Antizipationswirkung, die dadurch eintritt, nämlich durch die Folge der Vertrauensfrage. Verliert nämlich der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin die Vertrauensfrage, dann gilt, dass wenn das entsprechend stattfindet, der Bundespräsident binnen von 21 Tagen entscheiden kann, ob er den Bundestag auflöst. Das heißt, diese Antizipationswirkung, wenn ich jetzt dem Bundeskanzler nicht mehr mein Vertrauen ausspreche, das kann übrigens auch mit einer Sachentscheidung verknüpft werden, dann, also beispielsweise bei besonders schwierigen Gesetzesvorhaben oder Abstimmungen, dann ist klar, dass diese Regierung das Vertrauen nicht mehr hat. Dann ist aber auch klar, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Deutsche Bundestag dann aufgelöst wird. Es setzt also auch den Abgeordneten vor die Frage, will ich die Konsequenz der Auflösung des Bundestages und eine Neuwahl haben. Und das ist der Ursprungsgedanke der Vertrauensfrage. Er soll also eigentlich so einen Mechanismus darstellen, um zum einen dem Bundeskanzler tatsächlich zu ermöglichen oder der Bundeskanzlerin zu sagen, ich möchte jetzt wissen, ob ich auch eine parlamentarische Mehrheit hinter mir weiß. Zum anderen aber eine Disziplinierungswirkung in Sachabstimmungen von gewichtiger Bedeutung. Wenn man in die Geschichte der Bundesrepublik guckt, dann stellt man fest, dass diese Vertrauensfrage sehr selten genutzt wurde. Es gibt nur 5 Anwendungsfälle, die könnt ihr nachlesen, das sind die 5 Fälle der Vertrauensfage. Und von den 5 bisherigen Vertrauensfragen sind nur 2-mal diese Vertrauensfrage in dem Sinne, wie ich sie jetzt skizziert habe, überhaupt gestellt worden. Das eine Mal von Helmut Schmidt, da ging es um, ich glaube, sozial- und arbeitsmarktrechtliche Reform, und das eine Mal von Gerhard Schröder, da ging es um die Beteiligung Deutschlands, ich glaube, am Afghanistan-Einsatz, wenn ich mich richtig ins Sinne, beziehungsweise richtig nochmal gelesen habe. Die 3 anderen Fälle sind eigentlich vorsichtig formuliert, interessante Missinterpretation der Vertrauensfrage, die gleichwohl das Bundesverfassungsgericht zuletzt im Jahr 2005 zulässig hielt. Nämlich, dass man über die Vertrauensfrage das Parlament auflösen kann. Das ist tatsächlich eigentlich so gar nicht vorgesehen worden von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes, weil die aus ihren Erfahrungen, die sie in der Weimarer Republik ja auch größtenteils noch selbst gesammelt hatten, davon ausging, dass das Parlament eine hohe Stabilität und Kontinuität haben soll. Das heißt, so Fälle wie in der Spätphase der Weimarer Republik, sehr schnelle aufeinanderfolgende Parlamentsauflösungen sollte es nicht geben. Deswegen kann auch nicht einfach der Bundespräsident das Parlament auflösen, wie es beispielsweise der Reichspräsident unter gewissen Bedingungen konnte. Und es ist auch nicht so, dass alleine der bloße Vertrauensverlust zwingend dazu führen muss, sondern es braucht eben da auch noch den Bundespräsidenten. Und auch wichtig, das Bundestag kennt kein Selbstauflösungsrecht, anders als beispielsweise, wir haben es ja gerade skizziert, die sächsische Verfassung. Und irgendwann ist man auf die Idee gekommen, und das war tatsächlich auch schon so ein bisschen so angelegt, man könnte die Vertrauensfrage mit Absicht verlieren, um Neuwahlen herbeizuführen. Und genau das ist der Mechanismus, den mehrere Bundeskanzler, zuletzt Gerhard Schröder im Jahr 2005, für sich genutzt haben und gesagt haben, ich möchte, dass es zu einer Neuwahl kommt, und diese Neuwahl, die möchte ich gerne dadurch herbeiführen, dass ich die Vertrauensfrage verliere, weil es eigentlich ja auch die einzige Möglichkeit ist, dass ich entsprechend in die Möglichkeit komme, Neuwahlen überhaupt zu generieren. Ja, und das ist tatsächlich mal kurz formuliert der Clou bei der Sache. Man verliert also die Vertrauensfrage und dann hat man sie verloren. Und dann kann der Bundespräsident die Neuwahlen entsprechend der Frist anordnen.
Das heißt, diese sogenannte Fehlinterpretation, wie du sie jetzt beschrieben hast.
Nennen wir sie mal etwas missliche Interpretation. Sie ist, wie gesagt, sie ist verfassungsrechtlich, hat das Bundesverfassungsgericht 2005 gesagt, das kann man so machen. Damals hatten mehrere Abgeordnete, die der Meinung waren, diese Selbstauflösung, indirekte Selbstauflösungsmöglichkeit des Parlaments gibt es nicht, beim Bundesverfassungsgericht logischerweise geklagt und haben verloren. Seitdem ist klar, der Bundeskanzler kann dieses oder die Bundeskanzlerin können dieses Instrument nutzen, wenn sie, und das ist so ein bisschen der verfassungsrechtliche Einschub, wenn sie tatsächlich sicher sind, dass aufgrund der Gesamtumstände es keine stabile Regierung mehr in diesem Land gibt und daher die Notwendigkeit da ist, diesen Mechanismus zur Herbeiführung einer Neuwahl zu nutzen.
Okay, aber historisch war sie quasi anders gedacht.
Naja, das ist sicherlich auch immer mitgeschwungen, dass es diese Möglichkeit gibt, aber eigentlich ist es ein Disziplinierungsinstrument gewesen, würde ich jetzt mal relativ hart sagen, aber es hat sich eben dazu entwickelt, dass man das so tun kann. Es ist auch immer damit diskutiert worden, ob man dem Bundestag nicht besser ein Selbstauflösungsrecht geben sollte mit einem entsprechend hohen Quorum, vielleicht sogar Dreiviertelmehrheit. Das ist tatsächlich nie endgültig ausdiskutiert worden.
Okay, das bedeutet, Olaf Scholz geht jetzt davon aus, dass er die verlieren wird, dann steht ja schon also der neue
Das wäre jetzt natürlich absurd, wenn er sie gewinnen würde. Das habe ich auch schon mal gelesen, solche Dinge. Auch 2005 gab es diese Diskussion. Ja, was macht denn jetzt, vielleicht will ja eine Opposition, dass das weiter sich jetzt so hinzuckelt und dann stimmen die ganzen CDUler mit, ja, das wird nicht passieren. Die CDU will Neuwahl.
So schnell wie möglich,
ja,
offenbar.
Wissen wir ja.
Was bedeutet das denn, dieser neue Wahltermin jetzt am 23. Februar für alle anderen Parteien?
Naja, also zunächst bedeutet es für Sachsen, dass wir mitten in den Ferien wählen. Das ist total scheiße. Also das ist einfach schwierig. Und jetzt kommt eine Schwierigkeit hinzu, weil jetzt alle sagen, wir können ja Briefwahl machen. Ja, ja, das ist grundsätzlich richtig. Aber es funktioniert Folgendes. Dadurch, dass zwischen der Entscheidung des Bundespräsidenten und dem Wahltermin nur 60 Tage liegen dürfen, werden alle Fristen, die wahlrechtlich sonst gelten, verkürzt. Es gibt beispielsweise die beliebte 66-Tage-Frist. Die kennt quasi jeder, der sich mit Wahlrecht intensiver beschäftigt. Am 66. Tage vor der Wahl müssen die Wahlvorschläge eingereicht sein. So, das ist jetzt ein bisschen putzig, weil das geht natürlich nicht. Wenn ich nicht weiß, ob die Wahl stattfindet und die dann binnen 60 Tagen stattfindet, ist der 66. Tag schon verstrichen, wenn die Wahl angeordnet wird. Das heißt, die Fristen werden verkürzt. Da gibt es eine sogenannte Fristabkürzungsverordnung, nenne ich die immer. Die heißt ein bisschen anders. Da kann das Bundesministerium des Innern entscheiden, dass bestimmte Fristen verkürzt werden, die für das Wahlgeschäft notwendig sind. Und unter anderem kann man sich angucken, wie das 2005 gemacht wurde. Da wurde die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf den 34. Tag verkürzt. Ich meine, das ist jetzt der, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube der 25. Januar oder so, also Ende Januar. Das Problem ist, erst danach finden zwar auch verkürzt die Sitzungen der Wahlausschüsse statt. Und erst nach den Sitzungen der Wahlausschüsse kann die Bekanntgabe der Wahlvorschläge stattfinden. Ich glaube, das ist am 30. Tage vor der Wahl. So, und erst jetzt hat man einen fertigen Wahlvorschlag und erst jetzt können die Stimmzettel gedruckt werden, auch die für die Briefwahl. Das heißt, wir werden ein enorm kurzes Zeitfenster, in der überhaupt Briefwahl möglich ist, haben. Also von der Beantragung, das kann man natürlich schon eher machen, aber von der Versendung der Briefwahlunterlagen bis zum Wahltermin. Ich glaube, es wird für die Briefwahl wird das eine Riesenherausforderung. 2005 war das nicht so von ganz so großer Relevanz, weil damals war die Briefwahl tatsächlich prozentual eher deutlich niedriger. Damals musste man ja auf der Wahlbenachrichtigungskarte auch noch Gründe angeben, warum man Briefwahl beantragt. Da gab es zwar welche zum Ankreuzen, bin ich da, bin krank oder sonst was. Aber es war nicht voraussetzungslos, wie es heißt. Heute ist die Briefwahl voraussetzungslos und führt uns ja in gigantische Anteile von teilweise einem Drittel der abgegebenen Stimmen per Briefwahl. Das wird diesmal nicht mehr so stattfinden können. Sondern es werden viele quasi Urnenwahl machen müssen und das wird alles, also die Wahlbehörden werden auch richtig, richtig Stress kriegen, dort rechtzeitig die Unterlagen zu versenden. Und das ist quasi so ein bisschen einfach mal eine der plastischen Folgen, die überhaupt so ein Wahltermin, so eine Neuwahl mit sich bringt, dass alles, was sonst in monatelanger Vorbereitung stattfindet, deutlich geraffter werden muss. Also die Bundeswahlleiterin wusste bis wahrscheinlich vor einigen Tagen auch nicht, dass am 23.02. jetzt eine Wahl stattfindet. Die haben alles in den entsprechenden Oktobertermin 2025 vorbereitet. Und das ist ja nicht so, dass man das alles einmal jetzt sagt, roter Knopf, und dann ist das einfach alles ein paar Monate vorgezogen. Nein, das geht mit einher, dass Kleinstparteien Unterstützungsunterschriften sammeln müssen, denen sie nicht die Voraussetzungen erfüllen, sonst gelassen zu werden. Die müssen das jetzt über Weihnachten sammeln, weil sonst schaffen die das gar nicht, weil auch da entsprechend die Fristen sind, wie sie sind, selbst mit den abgekürzten Fristen. Das wird schwierig. Also gerade, wenn Volt antreten würde zur Bundestagswahl, die werden jetzt ein Riesenproblem haben, die Unterstützungsunterschriften zusammenzukriegen. Und auch für die laufende Wahlorganisation ist so ein verkürzter Wahlterminvorbereitung echt ein Problem. Also Beispiel Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Das ist regelmäßig ein Riesenproblem, überhaupt welche in ausreichender Zahl zu bekommen. Jetzt so kurzfristig, in den Ferien, ja, gerade also hier in Sachsen, das wird eine Herausforderung. Da gibt es dann zwar Mechanismen, wenn man nicht genügend Freiwillige findet, dann wird halt die Verwaltung zwangsverpflichtet, wie es so schön heißt. Das kann man machen. Aber das sind alles so Dinge, wo jetzt richtig viel Arbeit drin ist und auch für die Parteien selbst. Die Aufstellung der ganzen Listen der Direktkandidaten, das war alles lange minutiös geplant. Das wird jetzt alles vorgezogen in einer Hektik, wo ich sage, naja, ich rechne damit, dass die Fehleranfälligkeit deutlich zunimmt. Davor hat übrigens auch die Bundeswahlleiterin gewarnt. Ich fand den Zungenschlag, dass das Hauptproblem fehlendes Papier sei, so wirklich ein bisschen ein Randaspekt. Das war ein Aspekt unter vielen. Tatsächlich waren die anderen Punkte, die ich jetzt skizziert habe, auch in dem Schreiben der Bundeswahlleiterin drin, und die halte ich für viel gravierender. Papier findet man und Druckereien findet man auch, ne? Das dauert bloß eben seine Zeit. Aber diese anderen Punkte der Wahlorganisation, die werden Parteien, also wie es so schön heißt, Wahlvorschlagsträger, vor große Herausforderungen stellen. Und ich sag mal so, wer wie Friedrich Merz lange und breit nach schnellsten Neuwahlen gerufen hat, der sollte jetzt auch dafür sorgen, dass in der CDU keine Fehler bei den ganzen Aufstellungsprozessen gemacht werden. Da kann man nämlich nicht auf Nachsicht hoffen. Da gibt es nämlich keinen Neuwahlrabatt, sondern da gilt, ich habe das einzuhalten, was ich will.
Ich finde es auch ganz skurril, was jetzt da teilweise allem aus CDU-Richtung von sich gegeben wird, dass es ja wohl möglich sein müsse, ganz schnell zu wählen, und dass es in Frankreich ja auch funktioniert. Und sowieso, das Papier soll ja kein Problem sein.
Ja, das wenn man Papier bedenkt, ist auch kein Problem.
Wenn man bedenkt, dass super viele, vielleicht auch neue KandidatInnen, die noch nie einen Wahlkampf gemacht haben, das jetzt super gerafft machen müssen und sich dann Leute, die bereits mehrere Jahre im Bundestag sitzen, darauf berufen, dass ja alle gleiche Voraussetzungen hätten, was ja offensichtlich für Kleinstparteien und neue Leute nicht gilt.
Naja, ich würde mal sagen, solche schnellen Wahlen, quasi auch überhaupt diese 60 Tage, die begünstigen hochorganisierte, existierende, schlagkräftige Parteien. Da sind neue Parteien wirklich, ja, die haben ein Problem. Die Vergleiche zu anderen Ländern hinken. Zum einen, weil in vielen anderen europäischen Staaten die Wahlorganisation teilweise sogar auf solche sehr schnellen Wahlen einfach ausgerichtet ist. Das ist in Deutschland einfach nicht der Fall. Man geht eben von der von mir vorhin skizzierten Stabilität des Bundestages auch einfach aus. Und zum anderen ist dort auch das ganze Wahlvorschlagsverfahren und so weiter vollkommen anders geregelt als in Deutschland. Wir haben ja dieses starke Parteienprivileg bei der Aufstellung von Listen und Direktkandidaten. Das führt aber dazu, dass ich in jedem Schritt quasi genau gucken darf, haben da jetzt die richtigen Leute abgestimmt und so weiter. Also das hat auch alles einen Sinn. Das liegt daran, dass wir in Deutschland an den Parteien eine große Verantwortung bei der Wahlorganisation übertragen. Das machen andere Länder nicht. Da ist quasi die Frage auch einer Aufstellungsversammlung, wer da Kandidat ist. Das ist bei Weitem nicht so streng gehandhabt wie in Deutschland. Und deswegen finde ich immer diese Vergleiche etwas an den Haaren herbeigezogen. Andere Länder schaffen das auch. Dann soll man bitte diejenigen, die sozusagen sich mal spezifisch mit dem Wahlrecht in den anderen Ländern oder Staaten auseinandersetzen. Und dann werden sie sehr schnell zur Schlussfolgerung kommen, dass es dann doch so einfach nicht ist, wie da behauptet ist. Papiermangel, wie gesagt, das halte ich für eine Ente. Ja, auch Druckereien kriegt man hin. Aber es gibt halt tatsächlich an vielen Stellen jetzt so Nadelöhre, durch die diese ganze Wahlorganisation durch muss.
Gut, dann werden wir das weiter beobachten. Und ich würde vorschlagen, runden es damit heute ab.
Ja, vielen Dank.
Ich glaube, du musst auch in die nächste Sitzung.
Und wir schauen mal, wie aktuell dieser Podcast noch ist.
Genau. Vielleicht veröffentlichen wir ihn dieses Mal. Bis zur nächsten Folge. Und bei Fragen meldet euch gerne, was euch so beschäftigt und was ihr wissen wollt. Und für diese Woche erstmal tschüss.
Ciao.